Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthäus Beer und heute beschäftigen wir uns wieder einmal mit Kunst. Denn schließlich gilt:
Kunst kann alles sein.
Absolut richtig. Ganz konkret geht es heute um einen besonderen und exquisiten Werkstoff, der einerseits total robust, stark und widerstandsfähig ist und andererseits leicht entflammbar, bei Feuchtigkeit weich wird und schnell zerknittert. Na, hat schon wer eine Idee? Jawohl, es geht um nichts anderes als Papier. Papier ist ungemein vielfältig. Man kann es beschreiben, bemalen, zerknüllen, schneiden, reißen, löchern, nägeln, sägen, es zu Maché verarbeiten, damit Modelle und Flugzeuge bauen, Liebesbriefe daraus machen und Dokumente schreddern. Papier ist geduldig. Und das seit vielen Jahrhunderten schon.
Zeichnen, schneiden, reißen oder kleben. Was lässt sich denn sonst noch so alles mit Papier machen?
Yes, ganz genau um diese Frage geht es in der aktuellen Ausstellung Faszination Papier. Und dabei tauchen wir tief in die Sammlungen der Albertina ein. Die Albertina ist ein großes und altes Museum und bewahrt schon seit Jahrhunderten Kunstwerke auf. Im Besonderen sammelt sie Papier. Und der Direktor der Albertina, Ralf Gleis, hat mir auch verraten, wie viele Kunstobjekte auf und aus Papier in der Sammlung sind. Über 1 Million. Richtig gehört. Und weil das eine ganze Menge an Papier ist, kam die Frage auf, was sind denn eigentlich die tollsten, speziellsten, außergewöhnlichsten Papierobjekte aus den jeweiligen Sammlungsbereichen?
Über 1 Million Papiere in der Sammlung. Wie behält man denn da den Überblick?
Ja, gute Frage. Der Direktor hat mir auch das erklärt. Grundsätzlich ist in einem Museum wie der Albertina natürlich alles sehr gut sortiert und geordnet. Es gibt einen Tiefspeicher, ein großes Depot, in dem die Werke aufbewahrt werden. Und damit man auch jederzeit findet, wonach man sucht, gibt es eine Art Barcode-System, ein bisschen wie im Supermarkt. Jedes Objekt, jedes Kunstwerk hat also eine eigene Kennzeichnung, die in den Computer eingegeben wird, und der zeigt dann an, wo genau und in welchem Fach, in welchem Regal es gelagert wird. Sogar spezielle Lagerroboter gibt es, die beim Sortieren und Aufbewahren der Werke helfen. Das klingt ja alles ziemlich raumschiffmäßig digital. Papier ist aber ein total analoges Material, also was zum Angreifen, und ziemlich alt. Die ersten Papiere wurden schon vor 2000 Jahren erfunden, in China. Papier ist natürlich super praktisch, wenn man zum Beispiel was aufschreiben oder zeichnen will. Aber bevor Papier erfunden wurde, worauf hat man denn da eigentlich gekritzelt?
Man hat ganz viel früher auch auf Stein oder auf Papyrus, auf Wachstafeln oder auf Tierhaut geschrieben. Aber das waren alles immer sehr kleine Formate. Und ein Stein, wenn man sich das vorstellt, den kann man ja auch sehr schwer mittragen.
Das war Eva Michel. Sie ist eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Das heißt, sie hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen Elsie Lahner und Katharina Höbelmann die Kunstwerke darin ausgesucht. Und klar, so eine kleine Steinplatte trägt man bestimmt nicht so gern in der Hosentasche. Da ist ein Blatt Papier sicher wesentlich leichter. Und Papier? Wie wurde das damals denn genau gemacht?
Am Anfang hat man für die Herstellung von Papier zerkleinerte Pflanzen und Stofffasern verwendet, die man zu einem dünnflüssigen Brei gekocht hat. Und dieser Brei wurde dann mit Sieben abgeschöpft. Die Siebe wurden dann auf einen Untergrund geklatscht, getrocknet, zum Trocknen aufgehängt. Und dann konnte man drauf zeichnen oder schreiben.
Genau so wie du und ich heutzutage. Und in Europa haben Künstler und KünstlerInnen dann vor so ungefähr 800 Jahren damit begonnen, Papier für ihre, Kunstwerke zu verwenden. Als Untergrund zum Zeichnen oder Malen, für wichtige Schriften und Bücher, für Porträts von Herrschenden und Heiligen, aber auch für verrückte Ideen und Versuche, für Erklärkarten und Scherzbilder. Und die Albertina hat all das im Laufe der Jahrhunderte gesammelt. Einen Teil davon kann man eben jetzt in der Ausstellung sehen. Allerdings, diese Papiere müssen dann ja schon richtig, richtig alt sein. Was passiert denn normalerweise mit Papier, wenn es länger rumliegt?
Es wird staubig oder wenn man aus Versehen Wasser drüber schüttet, wird es nass oder es reißt ein.
Eben, das wird doch mit der Zeit kaputt. Und hier im Museum gibt es beinahe 800 Jahre alte Papiere?
Wie werden die denn gelagert?
Also die ganz alten Werke werden bei uns im Depot aufbewahrt unter auch ganz bestimmten klimatischen Bedingungen. Es darf nicht zu heiß und nicht zu kalt, nicht zu feucht sein für Papier.
Papier ist also nicht unbedingt teuer in der Herstellung, aber trotzdem ein sehr wertvolles Material. Nicht zuletzt wegen der vielen Möglichkeiten, wie es genutzt werden kann. Und genau das wollten die Kuratorinnen zeigen. Sie haben aus dem unendlich großen Fundus des Museums Kunstwerke ausgewählt, die besonders beispielhaft für den Umgang und die Verwendung von Papier in all seinen Varianten stehen. Dabei sind einerseits Werke aus der Ritterzeit zu sehen, von vor 600 Jahren, und andererseits Arbeiten, die erst vor ganz kurzem entstanden sind.
Und warum habt ihr gerade diese Arbeit ausgewählt?
Wir haben diese Werke ausgewählt, weil wir die besonders spannend finden, weil die sich ganz besonders mit Papier beschäftigen, wo Papier ganz ungewöhnlich verwendet wurde und wo man auch sieht, wie vielseitig das Material Papier ist.
Das Besondere an dieser Ausstellung ist auch, dass sie nicht chronologisch ist, also nicht zeitlich geordnet. Junge, alte, sehr bekannte und auch noch nie gezeigte Kunstwerke hängen oder stehen hier nebeneinander. Denn üblicherweise werden für Ausstellungen bestimmte Themen oder Zeitspannen gewählt, womit dann all die gezeigten Arbeiten irgendetwas gemeinsam haben. Zum Beispiel die venezianische Goldschmiedekunst des 18. Jahrhunderts. Und dort ist dann eben nur geschmiedetes Gold aus Venedig aus den Jahren 1700 bis 1799 zu sehen. Hier aber haben die Kuratorinnen ganz gezielt Werke ausgewählt, die auf den ersten Blick recht wenig miteinander zu tun haben. Und trotzdem ergeben sich zwischen den verschiedensten Kunstwerken immer wieder unerwartete Zusammenhänge. Denn der große gemeinsame Nenner ist natürlich Papier oder die Art und Weise, mit der dieses ver- und bearbeitet wurde, völlig unabhängig in welchem Jahrhundert. Fragen wir dazu einmal Elsie Lana. Sie hat dabei ein besonderes Auge für die eher jüngeren Kunstwerke.
Und dann gab es gerade im Bereich der zeitgenössischen Kunst, wo die Künstlerinnen und Künstler noch leben, einige Ergänzungen, wo wir gesagt haben, da kennen wir ja jemanden, der genauso arbeitet, da gibt es ein bestimmtes Werk, das würde perfekt noch für diese Ausstellung passen.
Und um diese Künstlergenerationen übergreifenden Gemeinsamkeiten im Zugang zu Papier noch ein bisschen verständlicher zu machen, hier ein kleines Beispiel. Ganz zu Beginn der Ausstellung ist ein zartes, unscheinbares Herz zu sehen, blassrosa auf weißgrauem Hintergrund mit schwarzem Rand. Das Herz wurde vor ungefähr 600 Jahren hergestellt. Gleich daneben hängt ein Kunstwerk von Lucio Fontana, das ist nur ca. 60 Jahre alt. Was beide jedoch gemeinsam haben, ist ein feiner Schnitt, mitten und ganz absichtlich durch die künstlerische Arbeit gezogen.
Muss jetzt nicht ein Fehler sein. Es kann auch Kunst sein.
Ganz genau. Und sowohl 1470 als auch 1962 hatte jemand die Idee, das Papier selbst Teil des Kunstwerks werden zu lassen. Beide Arbeiten wirken durch den kleinen Schnitt nämlich ungemein plastischer und drastischer, also irgendwie noch wirklicher. Angeblich wurde mit dem Schnitt im Herzen eine Wunde dargestellt, die, nach christlichem Glauben, Jesus am Kreuz erlitten hat. Oder hat jemand vielleicht einen anderen Vorschlag, was es bedeuten könnte?
Zum Beispiel, dass jemand ein gebrochenes Herz darstellen will.
Gut möglich, und warum eigentlich nicht? Der Italiener Fontana hingegen war dafür bekannt, seine Bilder zu schneiden, weil ihm die damals üblichen Leinwände einfach zu, flach waren. Und er wollte seiner Kunst einen gewissen Tiefgang verleihen, ganz wortwörtlich. Wenn man so durch die Ausstellung geht, schlendert man also nicht nur an Jahrhunderten von Kunst auf Papier vorbei, man sieht eben auch höchst unterschiedliche Techniken. Selbstverständlich Zeichnungen, Malereien und Drucke, aber auch Stiche, Nagelungen, Faltpapiere, Modellhäuschen, Scherenschnitte, Kartonzimmer und so weiter und so fort. Papier ist einfach unheimlich vielseitig einsetzbar. Und um diese Vielseitigkeit ein bisschen zu ordnen, haben sich die Kuratorinnen verschiedene Kapitel ausgedacht, in denen die Ausstellung gegliedert ist. Eines beschäftigt sich zum Beispiel mit Kunstwerken, bei denen ins oder ums Papier geschnitten wurde. Ein anderes behandelt optische Täuschungen, Tricks und Illusionen. Und ein weiteres setzt sich speziell mit Arbeiten auseinander, in denen die Künstler und Künstlerinnen versucht haben, ihr eigenes Ich, zum Beispiel als Selbstporträt, aufs Papier zu bannen. Eindrucksvoll ist auch das Kapitel über die Bemühungen von Kunsttätigen aus verschiedenen Jahrhunderten, Städte, Länder, die Welt oder gleich das ganze Universum in Karten und Bildern einzufangen. Und wie gesagt, trotz vielen, vielen hundert Jahren zwischen diesen Versuchen, Papier zu formen und zu bändigen, zeigen sich erstaunlich viele Verwandtschaften und Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Kunstwerken. Also, lässt sich denn überhaupt ein Unterschied bei jüngeren und älteren Papierarbeiten ausmachen?
In der zeitgenössischen Kunst sieht man sicher, dass die Künstlerinnen und Künstler mehr mit dem Material an sich arbeiten und weniger das Papier beschreiben. Also es geht weniger um ein Bild auf dem Papier, sondern vielmehr darum, dass das Papier selbst das Werk wird. Das heißt, es kann sein, dass es eben mit Gegenständen wie Nägeln von hinten bearbeitet wird oder mit dem Schraubenzieher. Ja, Künstlerinnen und Künstler denken heute vielleicht auch die Besucherinnen und Besucher anders mit, weil es natürlich auch darum geht, dass wir selbst zu Mitakteuren werden, wenn wir auch um das Werk herumgehen können, vielleicht das Werk von verschiedenen Seiten anschauen können.
Ich glaube, es ist an der Zeit, ein paar der Kunstwerke näher zu beschreiben. Und bezüglich des Mitmachens, was lässt sich denn sonst so alles tun in dieser Papierschau?
Also man kann mit einem Fernglas auf eine Karte schauen, man kann auf einem weichen Teppich liegen, in den Spiegel schauen, manchmal sich sogar selbst sehen. Man kann eine Trommel drehen mit einem kleinen Film, wo zwei Leute übereinander springen.
Halt, Moment, das geht mir eine Spur zu schnell. Ich dachte, es geht um Papier. Also bitte der Reihe nach. Fangen wir einmal mit dem Fernglas an. Das ist nämlich auf eine ziemlich alte, riesige Karte von Paris gerichtet und die ist so detailliert gezeichnet, dass man ein Fernglas braucht, um all die winzigen Häuschen, Straßen, Brücken oder Kirchen darauf erkennen zu können.
Also man kann halt ganz genau schauen, was dort alles zu entdecken ist, wie mit einer Lupe. Man kann Wiesen sehen, man kann Bäume, man kann Häuser und man kann Windmühlen sehen und sowas.
Ähnlich gigantisch wie die Landkarte ist auch ein Lieblingsstück von Herrn Direktor Gleis. Der schwärmt nämlich besonders für einen Leporello, also eine Art faltbares Bilderbuch, aus Japan und fast 200 Jahre alt. Das Außergewöhnliche daran ist, dass es bislang noch nie und niemals ausgestellt war und deshalb die Farben noch super toll leuchten. Beim Ausheben, also beim Ausfindigmachen des Leporellos im Depot, gab's aber eine kleine Überraschung. Denn selbst im großen Studiensaal der Albertina ließ es sich nicht genau unter die Lupe nehmen. Das ging nämlich nicht, weil dieses Buch ausgeklappt 26 Meter lang ist. Ich wiederhole, 26 Meter. Wahnsinn, oder? Apropos Wahnsinn, es gibt neben gebrochenen Jesusherzen auch noch andere Bilder, die einem wortwörtlich den Kopf verdrehen. Vor etwa 500 Jahren hatte der Künstler Claude Melan nämlich die Idee, Gesichter zu zeichnen, und das ausschließlich in Kreisen. Richtig gehört, er hat bei der Nasenspitze begonnen, in kreisrunden Bewegungen von innen nach außen. Bei den dunkleren Stellen, wie Schatten, Augenhöhlen oder Haaren, hat er ein bisschen fester aufgedrückt, ist aber nicht von seiner Kreislinie abgewichen. Ganz schön abgedreht, oder?
Also es schaut so aus wie eine Spirale, die bei der Mitte von der Nase anfängt und dann halt immer, immer größer wird, bis zu den Augen und noch weiter so. Zuerst habe ich gedacht, das Bild wäre auf eine Schallplatte gemalt. Aber wenn man genau schaut, schaut es wie eine Spirale aus, die immer weiter geht.
Schallplatten gibt's zwar keine, dafür aber Bäume. Bäume auf Papier, mit Schreibmaschine gemalt, gezeichnet, gepflanzt.
Und dieser Baum würde wirklich mit der Schreibmaschine geschrieben?
Das Werk von der Johanna Calle, einer kolumbianischen Künstlerin, wurde mit der Schreibmaschine geschrieben. Und zwar ist das ein Gesetzestext beziehungsweise Kommentare und Artikel zu diesem Gesetzestext. Und in dem Gesetz ging es darum, dass Bauern oder die indigene Bevölkerung, also die Ureinwohner Kolumbiens, in den 80er Jahren enteignet wurden. Man hat ihnen ihr Land weggenommen und in diesem Gesetz von 2011 sollte geregelt werden, dass sie zumindest Geld oder sogar ihr Land wiederbekommen. Und in der Beweisführung, dass man sagen konnte, ja, das Land hat immer schon mir gehört, wurden sogenannte Zeugenbäume anerkannt, also Bäume, die an der Grenze gewachsen sind oder wo sich Familien schon seit Generationen immer wieder versammelt haben. Und darum hat Johanna Kaye einen Baum mit der Schreibmaschine gezeichnet.
Und weil Papier ursprünglich ja auch aus Blättern und Bäumen gemacht wurde, passt dieser Zeugenbaum besonders gut auf das Papier der Notare und Anwälte, die sich um diese Gerichtsverfahren gekümmert haben. Ganz schön verästelt irgendwie. Besonders gut passen auch die sogenannten Zoetropstreifen in die Ausstellung. Die bringen nämlich wahrhaftig Bewegung aufs Papier. Vor 200 Jahren wurden diese Streifen als Vorläufer des heutigen Films entwickelt. Lang vor Internet und Fernsehen starrte man für Bewegtbilder auf Papier. Ich schwöre, kein Scherz. Dabei musste man eine Art Holztrommel drehen, durch die kleinen Schlitze spähen und dann...
Also da dreht man die und das ist quasi wie so ein Film, den man anschaut. Und da waren dann zwei Personen, die sind übereinander gehüpft. Und das hat man gedreht und dadurch, dass es sich gedreht hat, haben sich die Bilder halt mitgedreht. Und es waren halt immer kleine Schritte, wie sich die Bilder bewegt haben. Und so wurde das zu einem Film.
Perfekt erklärt. Gibt's noch was zu ergänzen?
Und der Ausgangspunkt war überhaupt eine Wette von dem Muybridge, wo ja ein englischer Adeliger gewettet hat, dass ein Pferd beim Galopp einmal alle vier Beine in der Luft hätte. Und das hat Muybridge damit beweisen können, indem er auf einer Rennbahn mehrere Kameras aufgebaut hat, wo er dann verschiedene Phasen des Laufens festhalten konnte und so ein Foto dann eben dabei war, wo das Pferd tatsächlich alle vier Beine in der Luft hatte. Somit war der Beweis erbracht und was dann Muybridge eben gemacht hat, war, dass er dann alle diese Fotos zusammenmontiert hat und es dann tatsächlich als Film vorgeführt hat. Und das war natürlich im 19. Jahrhundert, wo es noch keine Filme, keine Kinos, kein Fernsehen gab, eine absolute Sensation.
Eine absolute Sensation ist auch eines der Vexierbilder in der Ausstellung. Das sind Bilder, die so gemalt oder gezeichnet oder gedruckt wurden, dass sie nur aus einem ganz speziellen Blickwinkel heraus zu entschlüsseln sind. Ein bisschen so wie Verkehrszeichen auf der Straße, die riesig, groß und lang wirken, wenn man daneben steht. Fährt man aber mit dem Fahrrad oder Auto dran vorbei, lässt er sich ohne weiteres als Pfeil oder Kreuz erkennen.
Also Vexierbilder an sich sind ja Werke, die man nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel sehen kann. Und solche optischen Spielereien, wenn man so sagen will, entstehen eben auch genau in der Zeit in der Renaissance, im frühen 16. Jahrhundert, wo man sich ganz bewusst mit Perspektive auseinandersetzt und dann sich eben auch so perspektivische Tricks angeeignet hat. Da gibt es auch dann bestimmte Apparaturen, wo man dann solche Bilder auch herstellen konnte.
Und ein besonders schönes dieser verzerrten Bilder stammt aus dem Jahre 1538 und wurde von Peter Flötner angefertigt. Es heißt »Der seine Notdurft verrichtende Bauer« und zeigt einen Bauern, der, also, und neben dem Bauern sieht man
auch Pflanzen. Aber auch einen Mann und der macht wohin.
Okay, ich glaube, da müssen wir nicht weiter ins Detail gehen. Aber anschließend daran, es gibt hier auch eine Skulptur, die ganz und gar aus Klopapierrollen besteht. Die hat der Künstler Heimo Zobernick angefertigt, Stück für Stück, Rolle für Rolle, bis ein wildes, wucherndes Klopapierrollenmonster an der Wand hing. Ein bisschen macht sich der Künstler damit auch über die allzu strenge Ernsthaftigkeit in der Bildhauerei lustig, bei der üblicherweise nur edle Materialien wie Marmor oder Bronze verwendet werden. Aber wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Alltäglichen in der Kunst? Papier ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand, oder? Und manche der Kunstwerke hier sehen ja sogar regelrecht zerrissen aus.
Bilder zerschneiden und Klopapierrollen zusammenkleben? Was hat das denn mit Kunst zu tun?
Naja, Kunst darf alles im Grunde und mit dem Papier sind eigentlich keinerlei Grenzen gesetzt und das ist eigentlich mit das Spannende in dieser Ausstellung, das Faszinierende, dass Papier so unterschiedliche Formen annehmen kann und mal ist es eben etwas Hochwertiges, mal ist es ein Gebrauchsgegenstand und Das hat eben Heimo Zobornik mit seiner Klopapierrollenskulptur gemacht. Der hat eben nach und nach dieses Kunstwerk angefertigt, also so wie er halt an die Klopapierrollen rangekommen ist, wie sie halt der Reihe nach dann leer wurden, und hat die aneinander gefügt und hat auch gesagt, auch der Kleber hat die Skulptur mitgeprägt, weil der ja eben nicht sofort trocknet. Und es sind also bestimmte Dinge, auch der Zufall, die Einfluss auf dieses Werk nehmen.
Oh ja, heute ist Papier ein universell einsetzbares und verfügbares Material. Beinahe jeder und jede hat Zugang zu Papier. Als es noch handgeschöpft und mühsam aus Pflanzenfasern hergestellt wurde, war das natürlich nicht so. Und trotzdem wurde Papier auch schon früher für vermeintlich unwichtige Dinge wie Spielkarten, Witze oder eben auch kackende Bauern verwendet. Und schon vor 600 Jahren gab es Anleitungen für faltbare, ganz aus Papier geformte Sonnenuhren. Viele dieser Gebrauchsgegenstände sind heute nicht mehr erhalten, weil sie die Menschen für nicht so außergewöhnlich hielten oder sie einfach verwendet wurden, bis sie kaputt waren. Aber auch wenn diese einfachen Werke keine Heiligen oder Königinnen oder Goldschätze darstellten, waren sie doch sehr aufwendig und geschickt angefertigt und schließlich auch Kunst. Denn, wie wir wissen,
Kunst kann alles sein.
Absolut richtig und stimmt noch immer. Aber damit wir keine unnötigen Bücher füllen und hier niemand ungeduldig wird, würde ich vorschlagen, wir hören uns zum Abschluss noch ein paar Eindrücke von papierenen Kunstwerken aus der Ausstellung an. Herzlichen Dank an Kaspar, Lea und Yuki fürs Mitmachen. Danke an den Herrn Direktor für den Einblick in die Sammlungen und an die Kuratorinnen für ihre Expertise. Danke euch fürs Zuhören und viel Spaß in echt und am Papier wünscht euch Matthias Beer.
Statuen schaut aus wie Schmetterlinge oder wie Vögel, die halt ausgeschnitten waren, mit Löchern zusammengeklebt und halt ganz viele von denen zusammengeklebt und dann an die Ecke in der Wand.
Also es schaut aus wie ein riesiger Fotoapparat und man denkt sich zuerst, dass es eine coole Mondlandschaft ist, die man dahinter sieht. Dabei ist es einfach nur das Bröckelige von der Wand.
Von ganz weit schaut es wie Schrift aus. Dann schaut es, finde ich, wie Dartpfeile aus. Und dann plötzlich sieht man, das sind Figürchen.
Ist so ein Karton und zuerst sieht man nicht genau, was es sein soll. Aber wenn man das dann aufklappt, schaut es so aus wie eine Karton-Couch, ein Karton-Fernseher. Der steht auf einem Kartonkasten und ein kleiner Kartontisch. Und das schaut dann halt aus wie ein Kartonwohnzimmer.